Ich liebe eure Garten hier übrigens. Ich finde es großartig. Ich sehe, ihr habt das Wort wörtlich genommen. Ihr sollt Frucht tragen. Ne? Also, das habe ich noch nie gesehen. Ich finde es so cool. Also, echt genial. Und es passt zum Thema übrigens. Wir kommen später dazu. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn Mose hat von mir geschrieben. Ich habe gestern gesagt zu den Leuten in Erlangen, eine solche Aussage von Jesus ist für uns heutzutage gar kein Problem. Also als Jesus das gesagt hat zu den Leitern von meinem Volk damals, war es jedoch was ganz, ganz anderes. Na, das war eine krasse Aussage, weil Jesus behauptete, dass Mose geschrieben hat von ihm, auch wenn Mose hunderte von Jahren davor gelebt hat. Na? Und manchmal, wenn wir über Jesus in der Bibel reden, wir haben halt ihn schon im Kopf als Gott, als besondere Person, als Messias. Und manchmal ist es sehr, sehr schön und gut, wenn wir uns versetzen, wieder in den, sozusagen, zu den Tagen damals und schauen, wie haben die Leute ihn damals angenommen. Na? Sein Name war ganz normal. Yeshua auf Hebräisch, das ist von Josua hergeleitet. Also stellt euch vor, jemand namens Josua, Arbeitskollege oder Schulkollege oder was auch immer, kommt zu dir und sagt, Mose hat von mir geschrieben. Wie würdest du reagieren? Die Leiter waren total verblüfft. Sie hatten keine Ahnung, was sie dazu sagen sollen. Aber es ist eine wichtige Aussage, weil es erklärt uns, dass irgendwo in den ersten 5 Büchern Mose finden wir Jesus. Weil Mose hat den ersten 5 Bücher geschrieben. Und gestern haben wir gesehen, wie Jesus zu finden ist in der Josef-Geschichte. Die ganze Geschichte, ja, es ist eine echte Geschichte, es ist tatsächlich stattgefunden. Josef war ein echter Mensch und trotzdem hat Gott seine Historie, seine Geschichte verwendet, um Licht nach vorne zu werfen auf den kommenden Messias. Und das ist auch meine Behauptung für heute, dass wir Jesus nicht nur finden in der Josef-Geschichte, sondern auch in den Festen, in den Festtagen, die Gott uns gegeben hat. Aber warum? Weil deswegen hat Gott uns dieses Gesetz Mose gegeben. Paulus schreibt viele hunderte von Jahren später, das Buch Mose selber, die Tora oder das Gesetz Mose, er ist unser Zuchtmeister auf den Messias hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Mit anderen Worten, alles, was wir wissen mussten über den Messias, war schon hineingepackt in der Tora, Torat Moshe, in dem Gesetz Mose. Alles, was wir wissen mussten als Volk, war schon aufgeschrieben. Wir hätten es einfach auslegen müssen, interpretieren müssen und vor allem bereit sein dafür und wir hätten das einfach akzeptieren müssen. Und ich finde, einen von den klarsten Bildern ist nicht nur in die Geschichte, sondern wirklich auch in diese Festtagen. Und heute sind wir nicht in dem Evangelium laut Markus oder laut Matthäus oder laut Lukas oder Johannes. Wir sind in dem Evangelium laut dem dritten Buch Mose. Na? Steht das nicht in eurer Bibel als Überschrift? Na? So? Na? Auch nicht in meiner. Aber ich finde es cool. Weil wenn man über den dritten Buch Mose denkt, dann denkt man nicht unbedingt, ach ja, da ist das Evangelium drin. Und ich würde sogar behaupten, dass das dritte Buch Mose ist hier bei euch nicht ein Lieblingsbuch, oder? Wer hat den dritten Buch Mose als Lieblingsbuch? Ja. Was? Was für eine Überraschung. Kein Mensch. Ich habe das tatsächlich einmal gemacht bei einem Vortrag, bei einer Predigt und jemand hat natürlich hat sich gemeldet. Ja. Es gibt immer der eine oder der andere. Aber die meisten haben das nicht als Lieblingsbuch. Habt ihr mal angefangen, die Bibel zu lesen mit dem ersten Buch Mose? Ja? Also für viele ist das halt so im neuen Jahr, man fängt an im Januar mit dem ersten Buch Mose und hat mindestens das Vorhaben, durch das ganze Jahr die Bibel durchzulesen, vom ersten Buch Mose bis zu der Offenbarung. Ja, wer hat das schon mal probiert oder schon gemacht? Ja, sehr gut, ich mache das auch immer. Mit dem ersten Buch Mose, wenn wir anfangen, ist das natürlich sehr spannend. Man hat die Schöpfung.
Man hat auch spannende Geschichten, Sinnflut, Turmbau zur Babel, auch ziemlich krass, muss man dazu sagen, die Josef-Geschichte. Also, erste Buch Mose, kommt man gut durch. Dann kommt man zum zweiten Buch Mose und das ist auch sehr spannend und auch sehr interessant. Man hat diesen ganzen Auszug aus Ägypten, die 10 Plagen, also für, gerade für Männer oder für Burschen ist das mega cool, ne? Also diese verschiedenen 10 Plagen, richtig cool. Am Ende wird es dann ein bisschen schwierig. Man hat so diese IKEA-Gebrauchsanweisungen, wie man die Stiftshütte kreieren muss und aufbauen soll. Und da denkt man, muss ich das wirklich zweimal lesen? Ja. Es gibt übrigens mehr in der Bibel über die Stiftshütte als über die Schöpfung. Interessant. Aber das ist eine Predigt für ein anderes Mal. Ja, aber man kann schon mal darum denken, warum gibt Gott uns mehr Informationen über die Stiftshütte als über die Schöpfung? Vielleicht, weil die Stiftshütte wichtiger ist als die Schöpfung? Warum? Das ist nicht das Thema für heute. Und dann kommt man zum dritten Buch Mose. Und wenn man nicht schon in Schwierigkeiten geraten ist, im zweiten Buch Mose am Ende, dann beim dritten ist das schwierig. Man fängt an und da gibt es Opfer, Opfer, Opfer. Und einige Leute sterben, weil sie ein Opfer nicht richtig machen und so weiter und so fort. Und gerade für uns heutzutage in Berlin, Stadt lauter Veganer, dritte Buch Mose ist ein sehr, sehr schwieriges Buch zu verkraften. Aber man kommt zum 23. Kapitel und da schenkt Gott uns 7 jährlichen Festen. Und das zeigt mich eines, Urlaub ist für Gott sehr wichtig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir diese Festen feiern dürfen. Gott hat uns 7 verschiedene Festen gegeben. Festen, die ihr vielleicht auch gut kennt, so wie das Passafest, das ist wahrscheinlich ein Begriff für euch. Passafest und Ostern ist eigentlich das gleiche Fest. Pfingsten war ursprünglich ein jüdisches Fest mit einem anderen Namen, Shavuot nennen wir das. Und dann gibt es halt andere Festen. Und die waren alle landwirtschaftlichen Festen, die waren über den ganzen Jahr hinaufgeteilt, mit halt diesem jährlichen Zyklus von der Wirtschaft, von der Landwirtschaft meine ich. Und zusammen stellen sie da eine Zeitlinie von dem Messias. Wann genau er kommen soll, was er machen würde, jedes Mal, zu jedem Fest. Und es wird alles, und es ist alles bis zu einiges schon in Erfüllung gegangen. Jesus ist beim Passafest als unser Passalam für uns gestorben. Er mit einem makellosen Natur, also das ist Fest der ungesäuerten Brote. Paulus sagt, er ist der Erstgeborene vom Toten. Also wann findet der Fest der Erstlingsfrüchte statt? Gerade nach dem Fest der ungesäuerten Brote. Dann haben wir Pfingsten, Shavuot, der erste Erntefest des Jahres, also der Frühernte. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen beim Pfingsten. Also die erste Ernte, der Anfang von der Gemeinde. Große Ernte von der Gemeinde. Dann gibt es eine Pause. Und damals haben sie dann gewartet, bis die Sachen gewachsen sind. Und dann im 7. Monat des Jahres gab es 3 Festen, die ganz knapp aufeinander zu finden sind. Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Die 3 Festen, die wir heute anschauen werden. Und die sind, wie gesagt, knapp aneinander. Und sie sind gerade jetzt gefeiert worden in der jüdischen Gemeinde weltweit. Und das ist auch ein Grund, warum gerade heute auf einem Festtag Israel angegriffen worden ist, na, wo wir unvorbereitet waren auf einen solchen Angriff. Wir fangen an mit Rosh Hashanah. Und das ist heutzutage das jüdische Neujahr. Rosh heißt Kopf, Hashanah des Jahres, Haupt des Jahres, Kopf des Jahres, Neujahr. Und da essen wir normalerweise süße Speisen, wir tunken Apfel in Honig rein, um uns ein süßes neues Jahr zu wünschen. Es schmeckt eigentlich ganz gut. Wir essen Granatapfel, vor allem also die Kerne, ne? Die Granatapfelkerne. Ich muss halt immer diese Geschichte erzählen. Randbemerkung, nichts mit der Predigt zu tun, aber ich muss das erzählen, mit Granatapfel zu tun. Wir haben amerikanische Freunde gehabt in Berlin und sie haben, ich glaube, es waren Türken, sie haben einem Türken geholfen, und für ihn gebetet und so. Und als Dankeschön, er war natürlich Händler und hat ihnen einen riesengroßen Sack von Granatapfel gegeben. Und sie als Amerikaner hatten keine Ahnung, was sie mit Granatapfel tun sollen. Und was machen Amerikaner, wenn sie keine Ahnung über einen Frucht haben? Sie schmeißen das in den Blender rein und machen einen Saft draus. Aber sie haben die ganze Hülle nicht entfernt. Eine ganze riesige Tüte reingemacht und dann davon getrunken. Natürlich hat es furchtbar geschmeckt. Und sie dachten, hä, vielleicht war das gar kein Geschenk. Vielleicht wollte er was Böses uns antun. Das nur als Randbemerkung. Wir essen Granatapfeln, weil sie verschiedene, also viele verschiedene Kerne haben. Und die repräsentieren die guten Taten, die wir im darauffolgenden Jahr machen wollen. Na? Und unser Leben soll voller guter Taten sein, genauso wie ein Granatapfel voller verschiedener Granatapfelkörner ist. Und das finde ich ein schönes Bild. Na? Manchmal als Gläubigen an Jesus, seien wir jüdisch oder nicht jüdisch, wir haben ein bisschen Angst vor diesem Wort gute Taten. Na? Wir denken, oh, gute Taten, nee, das ist gesetzlich oder Werksgerechtigkeit oder sowas. Nein, muss nicht sein. Paulus schreibt, Gott hat gute Taten vorbereitet im Voraus für uns, sodass wir in sie wandeln sollen. Das finde ich ein schönes Bild. Also Gott hat schon jetzt gute Taten für dich, für euch vorbereitet, die du machen wirst. Ist das nicht ermutigend? Ich finde das ermutigend. Was überhaupt nicht schmeckt, ist ein Fischkopf, die wir auch teilweise auf dem Tisch haben zu Rosh Hashanah. Erinnerung, dass es das Kopf des Jahres ist. Und wir sollen, wie es in der Schrift steht, der Kopf sein oder der Haupt sein und nicht der Schwanz. Steht mehrmals in dem Gesetz Mose. Wir essen auch Obst als Symbol von Fruchtbarkeit für das neue Jahr. Und alles richtet sich nach vorne. Es gibt nur ein einziges Problem mit dem ganzen Fest. Und das ist, es ist nicht das jüdische Neujahr. Oder mindestens nicht laut der Bibel. Ihr seid alle verwirrt jetzt. Ich versuche, die Verwirrung wegzumachen. Wir sind manchmal ein komisches oder kompliziertes Volk. Ihr habt ein Neujahrfeier. Wir haben vier. Tatsächlich vier. Die anderen zwei sind nicht wichtig, aber die zwei, die für uns wichtig sind, sind dieser sogenannte Rosh Hashanah und das biblische Neujahr, was eigentlich im April, März stattfindet. Also dieses Neujahr ist das Neujahr der Königen. In den Königen habt ihr sicherlich gelesen, so und so wurde König, das war in seinem so und so Jahr von seiner Herrschaft. Und damals haben sie das gemessen von dieser Jahreszeit. September, Oktober war das Neujahr der Königen. Deswegen ist es heute das jüdische Neujahr, aber es ist nicht das von Gott eingesetzte Neujahr. Und das ist wichtig, weil es bringt die ganze Ordnung durcheinander, wenn wir denken, dass das jüdische Neujahr im September anfängt. Es fängt nicht im September laut Gott, laut der Bibel. Es fängt laut Gott im März oder April. Und das ist wichtig für die Reihenfolge. Und hoffentlich werden wir das in einem Moment sehen, warum das wichtig ist. Es ist jedoch ein Fest in der Bibel. Und es hat eigentlich einen biblischen Namen. Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr, ist ein moderner Begriff, aber in der Bibel, im dritten Buch Mose, in Kapitel 23, wir werden gleich dort lesen, heißt es Yom Truah. Yom Truah. Ihr werdet ziemlich viele hebräische Begriffe heute Nachmittag hören. Es tut mir leid im Voraus. Ich weiß, nicht jeder mag Sprachen. Ihr müsst es nicht behalten, aber für die, die interessiert sind. Yom Truah, das bedeutet das Fest der Posaunen oder das Fest der Posaunenschall. Und wir werden lesen darüber, was Gott gesagt hat. In 3. Mose 23, 24 bis 25. Rede zu den Söhnen Israel. Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein. Eine Erinnerung durch Lärmblasen. Posaunen. Eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Das ist das biblische Fest. Und heutzutage hören wir tatsächlich die Stimme der Posaune, so wie wir das auf Hebräisch ausdrücken. Es wird 99 Mal geblasen, verschiedene Längen und so. Und das ist eine Erinnerung, dass wir das letzte Teil eigentlich vom Jahr angefangen haben. Wir haben die vier Festen im ersten Teil, dann hatten wir diese Pause, wo die Getreide gewachsen sind, und dann haben wir der letzte Teil des Jahres. Und wenn wir in der Bibel schauen und schauen nach, was heißt es eigentlich eine Posaune, was soll das repräsentieren, wir finden, die Posaune oder auf Hebräisch Shofar ist meistens gebraucht als eine Warnung. Zum Beispiel Joel 2, Vers 1. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegesgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nah. Mit anderen Worten, der Posaune ist eingesetzt als eine Warnung. Passt auf! Und warum? Warum brauchen wir eine Warnung zu dieser Jahreszeit? Weil in 10 Tagen werden wir Gott begegnen. Denn in 10 Tagen nach dieser Yom Truah, Posaunenfest, haben wir der Hohe Versöhnungstag. Der heiligste Tag im Judentum damals und auch im Judentum heute, wo wir Gott begegnen würden. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Und so haben wir diese 10 Tagen Zeit, um zu Leuten zu gehen, um zu bitten um Vergebung, um zu Gott zu gehen, um zu bitten um Vergebung, sodass wir darauf vorbereitet sind, wenn er zu uns kommt. Und hier sehe ich sofort eine Verbindung mit dem Neuen Testament. Nicht direkt mit Jesus, noch nicht, das kommt später. Aber zuerst mit dem hier, mit Johannes der Täufer. Er war in der Wüste, hat Leute getauft und die Leiter meines Volkes sind hinausgegangen zu ihm in der Wüste und haben gefragt, wer bist du eigentlich? Bist du der Messias? Hat gesagt, nein. Bist du der Prophet? Gesagt, nein. Wer bist du denn? Und wie hat er geantwortet? Hat gesagt, eine Stimme ruft in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Johannes hat den Weg für den Messias gebahnt. Er hat das Volk gewarnt, dass Gott bald kommen würde. Er hat zu allen gesagt, ihr müsst Frieden machen mit Gott. Ihr müsst euch bekehren, denn Gott kommt bald. Er hat das Volk gewarnt. Und einige haben ihm zugehört. Einige sind rausgegangen in die Wüste und haben sich taufen gelassen dort. Und andere haben ihn natürlich komplett ignoriert. Also Johannes war quasi der damalige Posauner, um das Volk zu warnen. Und es war gut, dass er das Volk gewarnt hat, weil Jesus ist tatsächlich, Gott selber ist tatsächlich zu unserem Volk gekommen. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet. Nur einigen, nur die wenigsten. Als Jugendlicher, als ich nach meiner Identität gesucht habe ich es eine Zeit lang in der Punkrock-Szene gefunden. Ich hatte blaue Haare, ich hatte eine pinke Bassgitarre gespielt. Und Gott hat mich daraus gerettet. Aber als ich in einer Punkband gespielt hatte, hatte ich auf meiner Gitarre einige kleine so Badges mit so Slogans drauf. Und ein Slogan, was drauf gestanden ist, war auf Englisch: Look busy, Jesus is coming. Scheine eifrig, denn Jesus kommt bald. Und das war eigentlich eine Verspöttung damals, quasi. Jesus taucht auf und ich muss plötzlich alles in Ordnung haben oder mindestens so aussehen, auch wenn ich mein Leben komplett durcheinander habe bis diesem Moment. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Und genau das Gegenteil von diesem Fest. Nicht scheine eifrig, sondern sei bereit, denn Jesus kommt bald. Also der Tag der Posaunen wies auf das erste Kommen des Messias, aber auch auf seinem zweiten Kommen. Denn wir lesen im 1. Thessaloniker 4, 16 bis 17 Folgendes. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Jesus kommt zurück zu der Schall der Posaune. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Fest erfüllt wird. Es wird in Erfüllung gehen, wenn Jesus zurückkommt. Ich bin persönlich davon überzeugt, er wird an diesem Posaunenfest zurückkommen. Und dann sagt ihr, ja, aber Jesus sagt doch selber, keiner weiß den Tag. Ich weiß auch nicht den Tag. Ich weiß nicht, welcher es sein wird. Aber Jesus hat bis jetzt alles andere bis ins Detail, ins Erfüllung gebracht. Ich glaube, er wird das auch machen mit dem Posaunenfest. Wir sind in einer Zwischenzeit, wo wir auf diese Posaunenschall warten. Für uns ist es gar keine Warnung, denn wir wissen, wem wir glauben. Wir wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Wenn wir der Schall dieser Posaune hören, dann ist das für uns eine Quelle des Freudens. Aber für andere, wenn sie das hören, wird das furchtbar sein. Weil dann heißt es, es ist zu spät. Es ist zu spät. Und dann ist es eine Warnung für sie. Und dann wird in Erfüllung gehen, alles, was zum Beispiel in Jesaja oder Hosea geschrieben ist, dass Leute wortwörtlich in den Höhlen gehen werden und sie werden versuchen, sich zu verstecken vor einem Gott, der kommt, um die Erde zu richten. Aber wir sind noch nicht dort. Es gibt noch diese Gnadenzeit. Und was ist die Posaune in dieser Zwischenzeit für die Leute, um sie zu warnen? Wir sind es. Wir sind es. Ich meine nicht wir Juden für Jesus oder ich oder Missionaren oder Theologen oder Pastoren oder Rabbiner oder was auch immer. Oder die Leute, die professionell sind. Ich meine wir allen. Wir als gläubigen Menschen. Das ist ein Teil von unserer Berufung, die Berufung von jeder Person, Leute zu warnen, was auf diese Erde zukommen wird. Und es ist keine schöne Botschaft. Das ist keine leichte Botschaft. Aber das ist unsere Botschaft. Die schöne Botschaft kommt danach, natürlich. Ein Gott kommt, er wird richten, aber wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir gesichert. Genauso wie damals mein Volk gesichert waren beim Passafest, wenn sie in ihren Häusern waren und sie hatten diese Blut auf die Oberschwelle, auf die Torpfosten, die waren gesichert. Genauso sind wir in Jesus. Und genauso sind die Menschen, wenn sie an Jesus glauben. Also, wir bitten für Messias, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir können es natürlich umformulieren, wir müssen auch diese Botschaft passend anbringen. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht unbedingt dafür, dass wir alle rausgehen mit so großer Plakat, das Ende ist nah, ihr werdet alle sterben, glaubt an ihr. Ich bin nicht unbedingt dafür, ne? Aber einfach, dass wir diese Botschaft weitergeben, in angemessener, liebevoller Art und Weise, weil wir uns um andere Leute kümmern wollen, weil wir andere Leute lieben. Das war der Posaunenfest, Yom Truah. Und dann haben wir 10 Tage, wie gesagt, diese Vorbereitungszeit. Und dann kommen wir zu Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Das ist der große Versöhnungstag, das ist immer noch der wichtigste Tag des Jahres für jüdischen Menschen. Das ist ein Bild, was in Israel gemacht worden ist, das ist der Autobahn. Solche Sachen kann man am Yom Kippur machen, auf die Autobahn gehen und sich hinlegen. Es gibt keine Autos, die fahren am Yom Kippur, es wird nicht gearbeitet in Israel, es wird gefastet für 25 Stunden, kein Essen, kein Wasser, keine Dusche und so weiter und so fort. Also ein starkes Fasten, sage ich mal so. Und die Leute gehen in die Synagoge, die beten für Vergebung. Das ist der wichtigste Tag des Jahres für gläubige Juden. Aber einige haben gemerkt, etwas fehlt. Denn im Alten Testament, beim Hohen Versöhnungstag, beim großen Versöhnungstag, war Opfer wirklich im Mittelpunkt. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben keinen Tempel, wir haben keinen Altar, wir können kein Opfer darbringen. Denn Gott war ganz klar, wir dürfen das nur in Jerusalem, nur auf dem Altar, nur dort ein Opfer bringen. Und einige haben das gemerkt und sie machen etwas, was total, sagen wir so, die Rabbiner sind nicht zufrieden mit dem, was die Menschen machen, aber sie machen das trotzdem. Einige nehmen ein Huhn, sie schwingen das um den Kopf, ein lebendiges Huhn, stellt euch vor, und sie sagen, das ist mein Ersatz, das ist mein Opfer. Dieses Tier geht zu einem grausamen Tod und ich gehe zum ewigen Leben. Und dann schlachten sie die Huhn und sie geben das an den armen Menschen in der jüdischen Gemeinde. Das ist ein Opfer, letztendlich. Und sie haben gemerkt, etwas fehlt in diesem rabbinischen System, die aufgebaut ist, nicht auf der Bibel, sondern auf alles andere. Also damals war es einmal im Jahr Versöhnung für das ganze jüdische Volk. Und wir lesen darüber im gleichen Kapitel, 3. Mose 23, die Versen 27 bis 28. Doch am 10. des 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, euren Gott. Hier bei diesem Fest, es ist so wichtig, dass es ein Kapitel für sich selber bekommt, auch in dem 3. Buch Mose, Kapitel 16. Und die Parallelen zu Jesus sind unübersehbar. Und wir werden nicht durch den ganzen Kapitel lesen, das könnt ihr später in eurer Freizeit machen, aber ich möchte einfach einige Parallele betonen. Zuerst musste der Hohepriester alleine ins Allerheiligste von der Stiftshütte oder auch vom Tempel gehen, und er alleine konnte Vergebung für das ganze Volk bekommen. Kein anderer durfte das, kein anderer konnte das. Jesus alleine hat Vergebung für uns bekommen, hat uns versöhnt mit Gott. Der Hohepriester hat das einmal im Jahr gemacht. Jesus hat das einmal, ein für alle Male gemacht, einmal für die Welt. Also Jesus ist unser hoher Priester, darüber lesen wir in dem Hebräerbrief zum Beispiel. Aber er ist nicht nur der hohe Priester, er ist auch das Opfer. Und wir lesen im 3. Mose 16 über ein Opfer, es sind eigentlich zwei Opfer, die zusammengehören. Ein Opfer von zwei Ziegen. Die erste Ziege wurde außerhalb des Lagers getötet. Es wurde hinausgeleitet bis in die Wüste und wurde dort umgebracht. Jesus, laut dem Hebräerbrief, wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt. Macht den Vergleich zwischen dieser ersten Ziege und Jesus. Die zweite Ziege, sein Blut wurde im Allerheiligsten genommen, mit hineingenommen und es wurde gesprengt über die Bundeslade, um Versöhnung zu erwirken. Jesus, laut dem Hebräerbrief, hat sein eigenes Blut in dem himmlischen Tempel selber hineingebracht, um das dort zu opfern. Hört sich wie etwas aus einem Horrorfilm vielleicht, aber so ist es. Er, hoher Priester, er, Opfer, hat Versöhnung bekommen für uns. Und dann vielleicht das Wichtigste. Der hohe Priester ist zurückgekommen. Und ich kann mir das so gut bildlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild da habe. Nee. Ich kann mir das so gut vorstellen. Wir waren in der Wüste und es gibt halt diese Stiftshütte richtig mittendrin im Lager. Und wir haben dann halt gezeltet rundherum. Und beim hohen Versöhnungstag kann ich mir vorstellen, dass alle sind gekommen zu dem, zum Eingang von der Stiftshütte und haben rausgeschaut oder reingeschaut, als der Hohepriester seine Arbeit gemacht hat. Und sie haben gewartet und gewartet. Und er ist hineingegangen in der Allerheiligsten und sie haben ihn nicht mehr gesehen. Er war weg. Und da haben sie ein bisschen gezittert. Weil wenn er nicht zurückkommt, das heißt, dass etwas sehr schief gegangen ist. Und damals auch im Gesetz Mose hat Gott gesagt, er muss auf seine Gewand lauter kleine, wie Glöckchen, danke für die Hilfe, Glöckchen haben, sodass die Leute ihn hören konnten, als er herumgegangen ist. Wisst ihr warum? Weil wenn es keine Glöckchen mehr gibt, wenn es läutet nicht mehr, dann ist er gestorben. Und da hat man Probleme, weil wie holt man einen toten Mensch aus der Gegenwart Gottes, ohne selber getötet zu werden? Und im Talmud, in den rabbinischen Schriften, lesen wir, die haben sogar ein Seil rund um seine Bein gewickelt, sodass, falls er tatsächlich darin stirbt, sie können ihn dann rausholen. Also das war ziemlich ernsthaft. Eine Begegnung mit Gott, mit einem Heiligen, mit einem perfekten Gott, war etwas, worauf der Hohepriester sich vorbereiten musste. Also sie haben alle dort gewartet. Und dann ist der Moment gekommen, er ist rausgekommen. Er ist wieder zurückgekommen. Und das hat geheißen, Gott hat das Opfer angenommen. Das Volk hat Versöhnung bekommen für wieder ein Jahr. Alles war in Ordnung. Gott hat uns vergeben. Stellt euch vor, der Hohepriester ist nicht zurückgekommen. Das würde bedeuten, entweder vielleicht hat Gott das Opfer angenommen, aber wir hätten keine Sicherheit. Oder Gott hat das Opfer gar nicht angenommen und wir hatten immer noch keine Versöhnung. Und Gott war immer noch zornig auf uns wegen unserer Sünde, weil wir keinen Ersatz hatten. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus zurückgekommen ist. Und die Auferstehung ist für mich der wichtigste Ereignis aller Zeiten. Weil durch die Auferstehung wissen wir, Gott hat uns vergeben. Stellt euch vor, Jesus wäre niemals erschienen zu Menschen damals. Er ist erschienen zu vielen Menschen nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Zu 500 Menschen gleichzeitig, zu den Apostel hier und den wieder da und zu Einzelpersonen auf dem Weg zu Emmaus zum Beispiel. Er ist zu viele Leute erschienen. Keiner kann das verleugnen, dass die Auferstehung nicht passiert ist. Und ich glaube, deswegen war Petrus, als er gehört hat, als er im Schiff war, das ist Jesus dort am Ufer, darum war ihm plötzlich egal, was mit diesem ganzen Fisch passiert. Er ist reingesprungen und ist nach Jesus geschwommen. Warum? Er brauchte selber Vergebung. Er hat Jesus gerade dreimal verleugnet und bis dann hat er Jesus nicht gesehen. Und plötzlich hört er hat eine Chance um Vergebung. Und er schwimmt und er hat halt diese Begegnung mit Jesus. Und Jesus vergibt ihn und setzt ihn wieder in den Dienst wieder ein. Die Tatsache, dass Jesus zurückgekommen ist, dass er auferstanden ist, ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Sonst hätten wir keine Sicherheit. Also der hohe Versöhnungstag, Yom Kippur, ist schon eigentlich in Erfüllung gegangen. Jesus hat das 1:1 erfüllt, damals, als er für uns beim Passafest gestorben ist. Aber so wie viele andere Sachen in der Bibel, ich bin davon überzeugt, es wird ein zweites Mal erfüllt werden. Denn das Wort Kippur heißt eigentlich eine Zudeckung der Sünden, aber nicht unbedingt eine Wegmachung, dass es komplett weg ist. Yom Kippur, der Tag des Zudeckens der Sünde. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber wir wohnen in einer Welt, wo es immer noch Sünde gibt. Habt ihr das vielleicht gemerkt? Na? Ja? Ja, bei den anderen natürlich, bei dir nicht. Also, ja. Bei uns merken wir das nie, aber bei den anderen, die sind halt, na, Scherz. Wir merken das alle selber. Na? Wir sind nicht die Personen, die wir sein wollen. Die anderen Menschen sowieso nicht, die Welt sowieso nicht. Es gibt immer noch Naturkatastrophen. Aber eines Tages gibt es diese Zeichen nicht mehr. Tod und diese Symptome der Sünde. Eines Tages wird das hier in Erfüllung gehen. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagen. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Das möchte ich gerne sehen. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammenlagen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.
Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll vom Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Halleluja. Ich warte auf den Tag. Ich freue mich auf den Tag, wo die Sünden komplett weggemacht sind. Wo wir diese Symptome nicht mehr sehen. Die Symptome, woran wir uns gewöhnt haben. Tod, woran wir uns gewöhnt haben. Leid, woran wir uns gewöhnt haben. Alle Sachen, die nicht langfristig Teil Gottes Plan sind. Und das ist alles möglich durch unseren Hohenpriester, durch Jesus. 5 Tage später kommen wir zum nächsten Fest. Also es ist ziemlich rasant im 7. Monat des Jahres. Und wir kommen zum Laubhüttenfest oder auf Hebräisch Sukkot. Und das geschieht 5 Tage nach Yom Kippur. Also Tag der Posaunen, bereitet euch vor, 10 Tage Vorbereitungszeit. Dann Hoher Versöhnungstag, wichtigster Tag des Jahres. 5 Tage später Freudenfest. Und das ist das Laubhüttenfest. Und Gott hat gesagt quasi, ihr habt Versöhnung bekommen, ihr seid befreit, ihr könnt euch freuen. Und wie sollen wir uns freuen? Hütten bauen. Verstehe ich auch nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich bin kein Camping-Fan. Gibt es Leute hier, die gerne zelten gehen oder Camping gehen? Ja, ein paar verrückte Leute gibt es tatsächlich hier. Ich mag es total nicht, ich muss zugeben. Na, und ich würde sagen, die Mehrheit ist mit mir in dem. Ich kann es nicht aushalten. Na, im Sommer, wenn man Sommerzelten geht, ist der Zelt immer zu heiß, zu warm und dann schlechte Luft drin. Und dann, wenn man das öffnet, dann gewinnt man ganz viele tolle neue Freunde, die reinkommen, die sehr klein sind und sie machen halt so, dass man nicht schlafen kann. Und sie küssen einander, also sie küssen einem überall und ja, das ist nichts. Ich verstehe nicht. Also ich hätte andere Vorschläge gehabt für Gott, aber nach seiner Weisheit war ich damals nicht auf der Welt, was wahrscheinlich gut war. Aber wir sollen auf jeden Fall 7 Tage lang Camping gehen, in diese Hütten leben. Und wir können darüber lesen, wieder im Kapitel 23 vom 3. Buch Mose. Redet zu den Söhnen Israel. Am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage für den Herrn. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am 8. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Also wir sollen Hütten bauen, aber warum? Was symbolisiert die Hütte? Wir als Volk, wir waren in der Wüste für 40 Jahre dank unserer Ungehorsams. Aber Gott hat uns eigentlich geschaffen für ein Land, ein verheißenes Land. Und dort, in dem Land, sollen wir nicht mehr in diese Hütten wohnen oder in diese Zelten. Wir sollen in echte, richtige, feste Häuser wohnen. Aber Gott wusste, wenn wir einmal dort sind, werden wir vergessen, von wo wir gekommen sind. Und deswegen mussten wir das feiern, um uns daran zu erinnern, von wo wir gekommen sind. Von dieser temporären Geschichte, wo wir immer von Ort zu Ort gepilgert haben oder weitergezogen sind, als Gott uns geleitet hat. Und die Hütte ist in dem Sinne auch ein Symbol für die Zeitbegrenztheit von unserem Leben. Wir sind auf dieser Erde nur für eine ganz kurze Zeit. Und die Frage ist, wie sollen wir diese Zeit einsetzen? Wollen wir das für uns einsetzen? Wollen wir das einsetzen, so dass es uns gut geht in dem Moment? Oder sollen wir das einsetzen für jemanden und für was viel Höheres, nämlich für Gottes Berufung in unserem Leben? Aber die Hütte ist nicht nur ein Symbol von der Zeitbegrenztheit von unserem Leben. Es ist auch ein Ort, wo Begegnung stattfindet. Und jedes Jahr lädt jede jüdische Familie seine Freunde ein, in die Sukkah, in diese Laubhütte zu kommen,
um mitzufreuen, um zu essen, um Gemeinschaft zu haben. Und das passiert alles dort in der Hütte. Also das ist sogar eine gute Sache, wenn wir Gäste einladen. Und das erinnert mich an die Tatsache, dass Gott eine Begegnung mit uns haben möchte. Und er macht das in verschiedenen Arten und Weisen, aber für mich das vielleicht persönlichste Moment, wo er das gemacht hat, ist hier. Johannes schreibt, und das Wort, Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das griechische Wort dort für wohnte kann man auch anders übersetzen. Man kann es auch übersetzen als zeltete unter uns. Hat seine Hütte aufgebaut unter uns, sein Zelt aufgeschlagen unter uns. Für diese temporäre Zeit. Aber das war eine Andeutung daran, dass eines Tages wird Gott mit uns wohnen. Zuerst wohnt er in uns durch seinen Heiligen Geist, aber eines Tages wohnt er mit uns hier auf die Erde. Und dann wird dieses Vers in Erfüllung gehen. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Offenbarung 21, Vers 3. Die Tatsache zu wissen, hilft uns, eine Stelle im Neuen Testament zu erklären, was sonst ein bisschen komisch wäre. Jesus geht auf einen Berg und er nimmt seine drei engsten Leute mit sich. Ein ehemaliger Pastor von mir meinte, er nimmt immer Petrus, Jakobus und Johannes mit, weil sie die meisten Trubel, Schwierigkeiten für Jesus vorbereitet hat. Also die waren nicht die Privilegierten, sondern die waren die Schwierigen unter den Jüngern. Kann vielleicht sein, ich weiß es nicht. Werden wir später im Himmel herausfinden. Aber auf jeden Fall, sie gehen auf einen Berg. Und dort auf dem Berg ist Jesus verklärt worden. Er wird ganz weiß und sie sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Na? Und es kommt diese große Wolke von Gottes Gegenwart. Sie hören Gottes Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Hör ihn zu. Und sie sehen Mose und Elia. Habt ihr euch mal gewundert oder hast du dich persönlich gefragt, was würde ich in dem Moment machen? Vielleicht würdest du etwas laut rufen, Halleluja, oder preis den Herrn, oder gelobt sei Gott. Oder vielleicht würdest du niederfallen, auf deinem Gesicht gehen und Gott anbeten. Petrus macht weder der eine noch der andere. Stattdessen hat er einen Vorschlag. Meister, es ist super, dass ihr alle hier seid. Sollen wir Hütten bauen? Was denn? Entschuldigung? Hütten bauen? Petrus sieht Jesus in seiner Herrlichkeit. Er sieht Mose und Elia und er denkt nach, jetzt gehen wir Camping. Wisst ihr, warum ich denke, Petrus das gesagt hat? Ich glaube, weil Petrus ein guter Jude war. Und er hat verstanden, dass dieses Laubhüttenfest ein Symbol ist für Gottes Königreich auf Erde. Und er hat gesehen, Jesus in seiner Herrlichkeit, den er schon gewusst hat, der ist der Messias. Er hat Mose und Elia gesehen und er dachte, jetzt geht's gleich los. Und er wollte die drei festhalten. Er wollte, dass der Königreich Gottes jetzt beginnt. Und deswegen schlagt er vor. Ich glaube nicht, dass er ein Camping-Fan war und ging einfach wahnsinnig gern zelten oder so. Ich glaube nicht, dass du das ersetzen kannst mit, ah, oh, Jesus, toll, dass du da bist, sollen wir Fußball spielen oder sollen wir fischen gehen? Nein, ich glaube nicht, dass das der Ding war. Ich glaube, er wollte einfach diesen Zustand behalten. Gottes Königreich, Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit auf Erde. Aber die Zeit war falsch. Die Zeitpunkt war falsch. Das wird noch kommen. Aber bevor man das Laubhüttenfest feiert, muss man zuerst das Passafest feiern. Und deswegen ist die Reihenfolge sehr wichtig. Deswegen ist es nicht das jüdische Neujahr im siebten Monat. Es gibt diese Reihenfolge. Jesus musste zuerst kommen, um zu sterben. Und danach gibt es dann Gottes Königreich. Aber nur am Ende. Erst am Ende. Wir sind immer noch in dieser Zwischenzeit. Aber ich glaube, nicht nur Petrus hat da geirrt, sondern auch mein Volk. Ihr erinnert euch sicherlich an diese Stelle, wo Jesus hineinreitet. Ja, ihr versteht mich sowieso. Auf diesem Pferd in Jerusalem hineingeht. Ne? Und was macht das Volk? Was macht mein Volk damals? Sie haben Palmzweigen genommen und sie haben laut gejubelt und sie haben laut geschrien, Hosianna. Um den Kontext ein bisschen zu erklären, im 3. Mose 23 sagt Gott, dass wir uns freuen sollen, nicht nur mit diesen Hütten bauen, sondern auch mit verschiedenen Laubobjekten, dass wir die schwingen sollen vor dem Herrn als Dankopfer, als quasi als Erntedankfest, als Erntedankopfer. Und ein Ding, die aufgelistet ist, ist eine Palme. Also ich glaube, das Volk dachte jetzt, so wie Petrus, kommt Gottes Königreich auf Erden. Und sie haben gesungen Hosianna, und das ist ein direkter Zitat aus dem Psalm 118, ein Psalm, den wir zum Passafest, zum Pfingsten und zum Laubhüttenfest laut singen. Einen von den Psalmen 113 bis 118. Und Hosianna ist kein Synonym für Halleluja. Hosianna ist ein Hilfeschrei. Auf Hebräisch Hosianna bedeutet, hilf uns. Hilf uns. Hosianna Hatzlichana steht im Hebräisch in Psalm 118. Herr, hilfe du uns. Gib uns Gelingen. Und dann, was kommt danach? Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also das Volk hat verstanden, Jesus ritt ein in Jerusalem, um Gottes Königreich aufzubauen. Sie wollten auch das Laubhüttenfest feiern. Aber als er hineingeritten ist, ist er nicht zu den Römern gegangen. Er ist nicht zu den Besatzungsmacht gegangen, um die wegzubringen aus Jerusalem. Wohin ist er gegangen? Zum Tempel, zu unserem Tempel, zu unseren Menschen, die noch nicht darauf vorbereitet waren, die falsch gehandelt haben, die statt ein Haus des Gebets den Tempel umgewandelt haben zu einem Marktplatz, wo sie Leute betrügt haben. Das Volk hat genau den gleichen Fehler gemacht wie Petrus. Es war noch nicht an der Zeit, es ist immer noch nicht an der Zeit, das Laubhüttenfest zu feiern. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Eine letzte Bemerkung zum Laubhüttenfest. Laut den Rabbinern erfüllen wir Juden am Laubhüttenfest, am Sukkot, unsere priesterliche Rolle, indem wir nicht nur für uns opfern, sondern auch für die Nationen oder mindestens damals, als wir einen Tempel hatten. Denn während des Laubhüttenfest schlachten wir insgesamt 70 Stiere. Ich habe euch gesagt, das ist nichts für Veganer. 70 Stiere bringen wir um. Und die Rabbiner haben das sofort verbunden mit den restlichen Nationen, weil in den Stammbaum vom 1. Mose Kapitel 10 und 11 gibt es 70 verschiedene Nationen, die aufgelistet sind. Und deswegen steht diese Zahl 70 für die Nationen. Und laut dem rabbinischen Logik am Laubhüttenfest schlachten wir diese Stiere nicht für uns, sondern für die Nationen, weil wir uns um die Nationen kümmern, um ihre Versöhnung quasi mit Gott. Und ich finde das ganz schön, weil für mich hat das Laubhüttenfest eine Verbindung mit den Nationen. Wir lesen im Sacharja 14, Vers 16 folgendes. Und es ist wichtig zu sagen, der Kontext von diesem Vers ist das Ende der Welt. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Und wenn man liest von Zacharia, ungefähr Zacharia 9 bis zum Ende, da ist das Kontext schon, wenn der Messias zum zweiten Mal zurückkommt. Da lesen wir im Vers 16 von Kapitel 14. Alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten. Punkt. Aber es steht kein Punkt da, oder? Ich habe was verpasst. Es würde tatsächlich viel einfacher für uns sein, wenn es in Punkt dort stehen würde. Dahinter können wir alle sein. Ne? Alle Gebrüder von allen sind, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten. Punkt. Das hört sich schön und gut an. Und dann steht hier, und das Laubhüttenfest zu feiern. Hä? Wieder so ein Petrus-Moment, ne? Das Laubhüttenfest zu feiern. Es kommt natürlich darauf an deine Auslegung über die Endzeit. Aber es könnte sein, dass wir alle zusammen werden hinaufpilgern, um den Laubhüttenfest zu feiern. Also wir müssen uns doch irgendwie anfreunden mit diesem Konzept von Camping, von einer Hütte bauen. Aber warum? Warum diese Verbindung mit den Nationen? Es ist nicht nur, weil wir unsere priesterliche Rolle erfüllen in dem Moment. Es ist auch, weil das Laubhüttenfest das letzte Erntedankfest des Jahres ist. Und in der Bibel ist eine Ernte immer ein Symbol für eine geistliche Ernte, dass Leute zum Glauben kommen. Dass Leute zum Glauben kommen. Und es wird letztendlich erfüllt, wenn alle Leute, die zum Glauben gekommen sind, wirklich hinaufpilgern dürfen. Und wir werden dann alle zusammen sein mit Jesus. Also das Laubhüttenfest ist ein Symbol für das Ende der Welt, der endgültige Ernte, wo Gott uns wirklich alle zusammenbringt, zusammen quasi erntet, sodass wir für alle Zeit mit ihm sind. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben. Wo? Im Gesetz, in den Festen, im Rosh Hashanah, Yom Kippur, das Laubhüttenfest. Das Fest der Posaunen ist für uns eine Herausforderung. Sind wir auf unsere Begegnung mit dem Herrn bereit? Oder gibt es Sachen in unserem Leben, die wir noch regeln sollen, wo wir noch handeln müssen? Gibt es Ecken von unserem Leben, die wir noch nicht wirklich dem Herrn gegeben haben? Gibt es Ecken von unserem Leben, wo wir sagen, Herr, ich gebe dir 99% von meinem Leben, aber diese 1%, ich mag der Herrscher darüber sein, ich mag entscheiden. Und höchstwahrscheinlich schwanken wir da, ne? Zwischen Jesus unser Leben ganz hinzugeben und dann doch ein Teil zurückhalten für uns. Es ist auch eine Herausforderung, weil Gott uns berufen hat. Dann hat uns eine Berufung gegeben, die nicht unbedingt einfach ist. Leute zu warnen, eine Posaune zu sein, ein bisschen so wie die Propheten damals. Leute zu warnen und zu sagen, versöhne dich mit Gott. Das ist unsere Botschaft, denn Gott kommt bald zurück. Der Versöhnungstag, Yom Kippur, ist eigentlich ein Wunder für uns. Wir haben Vergebung bekommen. Wir haben nichts gemacht. Gott hat uns vergeben, einfach so, weil Jesus für uns gestorben ist. Ist das nicht ein Wunder? Haben wir diese Opfer für uns persönlich schon angenommen? Oder warten wir ein bisschen? Oder spielen wir ein bisschen rum und sagen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich für Jesus leben möchte? Und wenn wir das angenommen haben, ist zum Beispiel das Laubhüttenfest eine Feier, weil es bedeutet, dass wir eines Tages mit Gott sein werden. Wir werden zusammen mit ihm sein. Und nicht so wie jetzt, wo er in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist, aber wir sehen uns noch mehr. Wir sehen uns nach mehr von dieser Fülle. Und dann gibt es keine Symptome der Sünden mehr. Dann gibt es nicht diese, ich habe wieder gesündigt, ich muss wieder zum Herrn mehr. Dann sind wir die Personen, die wir eigentlich sein sollen. Das wird eine Feier sein an dem Tag. Wollen wir nicht, dass alle dazu kommen können? Wollen wir nicht die Mühe geben, zu den Leuten zu gehen, um ihnen einzuladen sozusagen zu dieser Feier, auch wenn es uns was kostet? Wie viel ist unsere Bequemlichkeit uns eigentlich wert? Ist es uns viel mehr wert als andere Leute? Also diese drei Festen, die sind eine Ermutigung für uns, aber sie sind auch herausfordernd. Und ich möchte euch wirklich ermutigen heute Nachmittag mit der Tatsache, dass eines Tages wir werden mit Gott leben Es wird alles vorbei sein, alles wird gut sein. Ein Prediger hat es einmal gesagt, ich habe das Ende schon gelesen, ich weiß, was geschehen wird. Es wird gut. Also halte durch. Und auf die andere Seite mag ich, inklusive mich, ich mag uns ein bisschen herausfordern. Nicht für uns zu leben, sondern unsere Zeit wirklich gut einzusetzen. Paulus schreibt, kaufe die Zeit auf, weil die Tage sind böse. Das hat er vor, was jetzt, fast 2000 Jahre geschrieben, die Tage sind böse. Ich glaube, die Tage heutzutage sind echt viel besser. Kauft die Zeit aus. Lass uns beten. Avinusha Bishamayim, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alles im Voraus offenbart hast durch deinem Gesetz. Danke, dass es so viel Wunder gibt, so viel Schönes gibt, was versteckt ist für uns zu entdecken in deinem Gesetz. Und danke, Yeshua, Jesus, dass du die Erfüllung bist. Danke, dass du eines Tages zurückkommen wirst mit der Schall der Posaune und dass wir uns darauf freuen können, Herr. Aber Herr, bitte hilf du uns in dieser Zwischenzeit, unsere Zeit wirklich gut für dich einzusetzen. Für dich zu leben, nicht für uns selber, Herr. Wieder zurück zu dir zu kommen, wo wir weggegangen sind. Und Herr, bitte hilf du uns mit dieser Hoffnung, dass eines Tages gibt es kein Leid mehr, gibt es keinen Tod mehr. Und dass eines Tages du kommst wieder, um mit uns zu wohnen. Bitte hilf du uns, diese Hoffnung mit in unserem Herzen zu haben und Hoffnungsträger zu sein in unserer Welt rundherum, sei es in der Schule oder bei der Arbeit oder sonst noch irgendwo anders. Herr, bitte befähig du uns, über dich zu sprechen, für deine Ehre. In Jesu Namen. Amen.